uns jetzt nach 2 Jahren, wo ich schon dabei bin bei den Bibeltagen, tatsächlich an das Alte Testament rantasten. Und so freue ich mich auf die Einladung, hier zu sein und über diese Tage, wo wir uns mit dem Propheten Jona beschäftigen. Ich bringe Grüße aus Wien. Der Stephansdom steht noch, ja. Herr Lobitsch fragt mich, ob er schon abgefackelt ist. Nein, der steht noch, obwohl in meinen Predigten es dem Stephansdom nicht so gut geht. Ja, sage ich mal so, in meinen Bemerkungen über die katholische Kirche. Eine Korrektur habe ich noch über das, was unser Bruder Nestvogel eben gesagt hat. Er hat gesagt, zurzeit wohne ich mit meiner Frau. Nun, eigentlich wohne ich immer mit meiner Frau. Ich wollte bloß nicht, dass jetzt hier falsche Eindrücke entstehen. Er hat gesagt, zurzeit wohnt Kai mit seiner Frau Missy. Ich freue mich, dass Missy heute hier ist. Und da war eine lange Pause und irgendwann hat er den Satz weitergesagt in Wien. Aber na gut, das ist nicht so selbstverständlich bei uns, da sie Amerikanerin ist und im ersten Jahr unserer Ehe sich sehr viel um ihre Eltern kümmern musste, habe ich mich zeitweilig gefragt, ja, es ist jetzt wirklich immer nur vorübergehend, aber mittlerweile hat sich das auch einigermaßen ins Lot gegeben und es ist nicht nur zeitweilig. Ja, der Prophet Jona, wir wollen gleich einsteigen. Ich habe auch ein bisschen eine Computerpräsentation im Hintergrund. Ich hoffe, dass es ersichtlich ist. Die Notizen für diesen Vortrag finden Sie auf der, ja, gleich auf der ersten Seite. Erster Vortrag über das Kapitel 1, aber in den ersten 45 Minuten wollen wir eine kurze Einleitung geben für das Buch Jona. Nun, die meisten von uns kennen das Buch Jona und unser Eindruck, den wir von dem Buch Jona erhalten, ist das, was wir dort in dem Buch Jona über ihn erfahren. Aber wenn wir mal genauer nachlesen, so sehen wir, dass im 2. Könige, Kapitel 14, wir wollen gleich mal aufschlagen zum 2. Könige, Kapitel 14, dass dort auch ganz kurz der Prophet Jona erwähnt wird. Nun hier im 2. Könige 14, Vers 25 bis 27 wird da beschrieben, er ist der beliebte Prophet, der Israels Aufschwung aus der Krise vorhergesagt hat, zu einer Zeit der Gnade Gottes. Als einen beliebten Propheten haben die wenigsten von uns ihn bisher kennengelernt. Aber lesen wir einmal hier, wie es im 2. König 25 bis 27 heißt. Dieser, in Bezug auf Jerobeam dem Zweiten, eroberte das Gebiet Israels zurück von Lebohamat an bis an das Meer der Araber. Nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amittais, den Propheten aus Gad Hefer. Und genau diese biografischen Angaben finden wir auch im Buch Jona, dass er der Sohn Amittais ist, ein Prophet aus Gad Hefer. Derselbe Prophet, dem wir also in dem Buch Jona begegnen, begegnen auch hier. Und er ist ein sehr beliebter Prophet, denn er sagt dem König Jerobeam voraus, unter dir wird viel Land wieder zurückerobert. Aber nichtsdestotrotz kennen wir ihn dann auch aus dem Buch Jona, wo er beschrieben wird als der gehorsame Prophet, der sich weigert, Gottes Gericht über Assyrien zu verkündigen, aus Angst davor, dass Gott ihnen, den Assyrern, Gnade zeigen würde. Nun, um vielleicht beide diese Aussagen über Jona richtig zu verstehen, wollen wir einmal uns den historischen, den geografischen Hintergrund anschauen, die Zeit entdecken, zu der Jona dieses Buch geschrieben hat. Jona prophezeite und wirkte zur Zeit von König Jerobeam, dem Zweiten von Israel, so wie wir es auch gerade hier gelesen haben. Jerobeam, der Zweite, es gab auch den Ersten, und eigentlich heißt es über jeden der Könige Israels, also des Nordreichs, dass sie in den Wegen Jerobeams wandelten. Ja, das ist also der Namensvetter von dem Jerobeam, dem Zweiten. Und auch Jerobeam, der Zweite, bei dem war es auch nicht anders, auch er wandelte in den Sünden seines Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvaters Jerobeam. Jeroboam herrschte von 793 bis 753. Wir können also davon ausgehen dann, dass Jona auch in dieser Zeit, in diesen 41 Jahren, gedient hat. Sowohl dem Jeroboam vorausgesagt hat, dass er erfolgreich wieder Länder neu einnehmen wird, als auch, dass er zu dieser Zeit nach Ninive gegangen ist. Das gibt uns also schon mal einen ungefähren Eindruck, wann Jona gewirkt haben muss. Nun, wenn wir uns das mal die Zeittafel vor Augen führen, 760, gehen wir davon aus, dass Jona in der Zeit 760 ungefähr gewirkt hat, dann war es gerade noch mal ein halbes Jahrhundert, bis die Assyrer, der Erzfeind Israels, Israel erobern würden, ins Exil nehmen würden und eigentlich Israel fast, könnte man sagen, ein Ende setzen würden. Ja, dass wir das vielleicht vor Augen halten. 722 ist hier vor Christus, ist hier das Datum, also sage ich mal 40, 50 Jahre, nachdem Jona gewirkt hat. Und das zeigt uns auch vielleicht, was für ein Verhältnis muss Jona zu den Assyrern gehabt haben. Wenn 40 Jahre später die Assyrer absolut Israel vernichtet haben. All das sind Punkte, auf die wir immer wieder zurückkommen, dieses Wochenende. Aber zur Zeit Jeroboams gab es noch einmal, jetzt kurz vor dieser ganz großen Katastrophe und dem Ende Israels, gab es noch einmal einen Aufschwung. Einen Aufschwung, den auch Jona selbst prophezeit hatte. Es war zu dieser Zeit Jeroboams dem Zweiten, dass die ursprünglichen Grenzen von der Zeit Davids und Salomos noch einmal fast wieder vollständig hergestellt wurden. Und vielleicht bedeutet das, dass wir uns jetzt auch mal die Geografie anschauen sollten. Ich muss mal sehen, ob ich hier, ja. Also, hier haben wir Israel zur Zeit von Elia und Elisa. Ja, das wäre also hier ungefähr dieser Bereich. Ja, die Grenzen sind jetzt hier nicht so ganz klar ersichtlich. Das ist also auch hier nochmal ein Hinweis, ein historischer Anker. Wir reden also jetzt hier zum Ende nach Elisa, nachdem Elisa gestorben ist. Kurz danach kam Jona auf die Bühne. Ja? Wir sehen also jetzt hier die Grenzen zu der Zeit Elisas, also kurz bevor Jona und Jeroboam herrschte, sag ich mal. Ja? Haben wir hier die Grenzen. Und dann, als Jeroboam an die Herrschaft kam, sehen wir, wie hier Israel noch sehr viel ausgeweitet ist. Tut mir leid, dass es nicht so klar sichtbar ist. Ja, wir sehen also hier, wie die Grenzen sich wieder ausgedehnt haben. Wir reden hier über Israel im Gegensatz zu Juda. Israel wäre das Nordreich, wo die 10 nördlichen Stämme regiert haben. Und dann Juda haben wir im Süden. Ja, sehen wir hier unten dann, das wäre Juda, die eben das Südreich sind und noch wieder anderen Herrscher haben. Wir reden also eigentlich dieses Wochenende die ganze Zeit über Juda. Nun, über Israel, richtig. Ja, wir haben also jetzt hier diesen Bereich, den jetzt Israel und der Jeroboam wieder zurückerobert hatte, haben sie von den Aramäern oder den Syrern übernommen. Wir reden also dieses Wochenende über Israel, über Syrien, ja, von denen Israel dieses Land zurückerobert hat. Und dann reden wir außerdem noch von Assyrien. Ja? Also Syrien und Assyrien, nicht dasselbe Land. Und Assyrien, die Hauptstadt von Assyrien ist Ninive. Und natürlich, wenn wir an Jona denken, denken wir an Ninive. Nun, das Assyrische Reich, ja, wenn wir sehen, hier wäre jetzt Israel und Juda, ja, ist jetzt ziemlich weit entfernt. Aber wenn man hier mal die grünen Grenzen sich betrachtet, sehen wir, wie kurz nach der Zeit oder eigentlich zu der Zeit Jonas das Assyrische Reich sich ausgedehnt hat. Ja. Wie wir sehen werden, war ausgerechnet zu der Zeit Jonas Assyrien nicht ganz so einflussreich wie vor der Zeit Jonas und vor allem dann nach der Zeit Jonas. Wir hatten also eine kleine assyrische Flaute zu der Zeit Jonas oder Jeroboams dem Zweiten. Die Erklärung dafür liefern wir gleich noch. Aber damit wir hier einfach mal sehen, von welchen Ländern wir reden, von welcher Zeitepoche wir ungefähr reden. Wir sehen also hier die Reise vom Jona, ja, zuerst auf dem Schiff Richtung Tarsis und dann überlegen die Segler sich das doch anders, fahren wieder zurück und da sehen wir jetzt mal, was für einen weiten Weg er hier nach Ninive reisen musste. Ja, das war also nicht eine Eintagesreise, sondern es war schon einige Länder entfernt, wo Gott ihn hier hingeschickt hatte. So viel vielleicht einfach mal zum geografischen Überblick, damit wir wissen, wovon wir eigentlich reden. Aber kommen wir noch einmal zurück zu der Zeit, Jonas. Und vielleicht wollen wir hier einmal sehr viel früher ansetzen, nämlich ungefähr 80 Jahre zurückgehen, zu ungefähr 841 vor Christus. Von 841 bis 814 vor Christus hat der König Jehu über Israel regiert. Und wie gesagt, wir werden jetzt hier nur über die Könige Israels heute reden, nicht über die Könige Judas. Die haben wir jetzt von dieser Skizze weggelassen. Und ich hoffe, dass in Ihren Notizen das ungefähr ersichtlich ist. Ja, auf dieser ersten Seite. Wir haben es versucht, so groß zu drucken, wie nur möglich. Nun, Jehu hat diese 36 Jahre regiert. Und was für uns wichtig wäre über Jehu, das wäre also der Urgroßvater von Jeroboam dem Zweiten, dem König zur Zeit Jonas, wäre, dass er der erste israelische und jüdische König ist, der ein Vassal war von dem assyrischen Reich. Das bedeutet also, dass er Abgaben geben musste. Ja, täglich, monatlich, jährlich Abgaben an das assyrische Reich abzugeben hatte. Ja, ein Vassalenreich. Aus der Bibel wissen wir das nicht, aber aus der Archäologie, dort hat es einen gewissen, den schwarzen Obelisk gegeben. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht und leider kann man das nicht so gut sehen, aber hier auf diesem schwarzen Obelisk, hier in der zweiten, dritten Reihe von oben, ja, sehen wir, wie Jehu sich vor dem assyrischen König verbeugt. Ja, es geht also jetzt hier, dieser schwarze Obelisk ist aus der assyrischen Archäologie und hier sehen wir, wie der König Jehu sich verneigt vor dem assyrischen König. Und von daher können wir schließen, dass seit dieser Zeit, also die Israeliten, Abgaben an Assyrien zahlen musste. Und auch da denken wir einmal, ja, hier ein solch gewaltiges Reich, zum allerersten Mal muss ein israelischer König Abgaben geben. Und was für ein, ja, was für eine Einstellung, was für Sentimente würde das entwickeln bei dem Volk Israel? Sicherlich wäre ihr Stolz damit gestört und vielleicht spielt auch das alles schon rein in diese Entscheidung des Jonas zu rebellieren gegen den Auftrag Gottes, diesen Assyrern ausgerechnet jetzt Gottes Gnade, Gottes Gericht zu verkünden. Aber gehen wir eine Generation weiter und kommen wir hier zu dem Joas, dem Sohn von dem Jehu. Unter Joas betrieb Israel weiter ihren abscheulichen Götzendienst. Aber der Druck vom Norden, also von Syrien zur Zeit von Hazael und seines Sohnes Ben-Hadad, muss Joas so zugesetzt haben, dass er den Herrn anrief. Ja, wenn wir mal zurückschlagen zu Kapitel 13, wer seine Bibel noch aufhat, im 2. Könige 13, hier lesen wir ab Vers 3, 2. König 13, Vers 3. Deswegen entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Und er gab sie in die Hand Hazaels, des Königs von Aram, das ist also der König von Syrien. Ja, wir hatten das eben hier gesehen, ja. Syrien wäre also im Norden von Israel. Und es ist jetzt hier Syrien, unter Ben-Hadad, und, Hazael, sein Sohn, oder sein Vater, die mehr und mehr israelischen Grund einnehmen. Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Aber Joas besänftigte das Angesicht des Herrn. Und der Herr erhörte ihn. Denn er sah die Bedrängnis Israels, wie der König von Aram von Syrien sie bedrängte. Und der Herr gab Israel einen Retter. Und sie kamen aus der Hand der Aramäer heraus. Und die Kinder Israels wohnten in ihren Zeiten wie zuvor. Israel lebt in Sünde als Strafe. Gibt Gott sie in die Hand der Syrer, sowohl unter dem König Hazael als auch Ben-Hadad dem Zweiten. Und jetzt fleht der König Joas Gott an und sagt, schick uns einen Retter. Und die Bibel berichtet uns auch, tatsächlich gibt es einen Retter, tatsächlich gibt es jemanden, der den Syrern das Handwerk legt. Aber wer ist das wohl? Die Bibel sagt auch dazu uns nichts, aber wenn wir auch hier wieder zur Archäologie gehen, so hat es archäologische Funde gegeben, die aufzeigen, dass es der König Adad-Nirari III. War. Also ein assyrischer König, der zu dieser Zeit den Syrern das Handwerk legte und sie daran hinderte, weiter Israel zu bedrücken und mehr von ihrem Land aufzunehmen oder zu erobern. Wir sehen also auch hier wieder ein interessanter Punkt. Es ist ausgerechnet Assyrien, dieser Erzfeind Israels, der jetzt hier einem anderen Feind Israels, nämlich Syrien, das Handwerk legt. Auch das wäre zu bedenken in diesem, was hat Jona dazu bewogen, Gott so ungehorsam zu sein. Aber wir sehen, selbst dieser Retter, den Gott kurzweilig geschickt hat, durch die Assyrer die Oberhand Arams, Syriens zu legen, auch das hat sie nicht zur Umkehr gebracht. Auch Joahas hat weiterhin an den Sünden seiner Väter, eben Jerobeam dem Ersten, an seinen Sünden, an seiner Abgötterei festgehalten. Und so kommen wir als Drittes dann zu dem Vater von Jerobeam dem Zweiten. Joas, der hier diese 17 Jahre von 798 bis 782 regiert. Joas, auf ersten Anhieb ist niemandem von uns bekannt, aber denken wir an eine Geschichte von Elisa. Als Elisa starb, kam ein König Israels zu ihm und was sagte Elisa zu diesem König? Er soll seinen Bogen nehmen, er soll seinen Bogen schießen und Joas hatte keine Ahnung, worum geht's hier eigentlich? Und er schoss den Pfeil noch einmal. Er schoss den Pfeil noch ein drittes Mal und dann stellte sich heraus, dass gemessen daran, wie im Glauben dieser König die Pfeile schießen würde, das würde nachher sich bewahrheiten oder umsetzen darin, dass dieser König von den Syrern Land wieder zurückerobert. Hätte also Joas fleißig weiter seine Pfeile geschossen, hätte er noch erfolgreicher sein können. Aber es war diese Prophezeiung des Propheten Elisa, die sich dann zu Joas Zeit erfüllte, nämlich dass er unter dieser Herrschaft von Hazael und Ben-Hadad, die so viel Land erobert hatten, wieder es zurückeroberte. So viel also dann zu Joas. Und es war dann unter Jerobeam, dem König zur Zeit Jonas, dass noch mehr Land von den Assyrern zurückerobert wurde. So dass, wie gesagt, die Grenzen sich fast so wieder ausdehnten, wie damals zu der Zeit Davids. Dass Jerobeam erfolgreich regierte, obwohl er kein Stück besser war als seine Väter. Auch er hielt fest an den Sünden Jerobeams des Ersten. Und doch hat Gott offenbart durch den Propheten Jona, oder prophezeit durch den Propheten Jona zu dieser Zeit, einen Segen, einen Erfolg, einen Wohlstand über Israel gebracht. Ein Wohlstand, der sich auch zeigt in archäologischen Funden. Wir haben hier ein Foto von einer Tonscherbe. Und diese Tonscherbe ist eine samaritische Ostraka. Es waren hunderte von Tonscherben und eigentlich nichts anderes als Einkaufszettel. Ja, nichts anderes als kleine Belege für etwas, was gekauft wurde, was verhandelt wurde. Aber wenn man sich mal diese Einkaufszettel genauer anschaut, sieht man, dass hier ganz schön reichlich für an Lebensmittel, an sonst welchen materiellen Vorräten gesorgt wurde am Hof des Königs. Das zeigt also hier, anhand von diesen Tonscherben können wir schließen, dass es ist eine sehr erfolgreiche und wohlhabende Zeit war, zu der Jerobeam der Zweite regierte. Auch aus dem Propheten Amos, Kapitel 6, Vers 4 bis 6, wollen wir jetzt nicht lesen. Auch da können wir schließen, daraus können wir schließen, dass es eine sehr erfolgreiche Zeit war. Wir sehen also jetzt gerade zu der Zeit Jonas haben wir einen Aufschwung in dem Königreich Israels. Aber gleichzeitig haben wir einen ziemlichen Abschwung, eine ziemliche Flaute bei den Assyrern. Ich habe das hier in einem kleinen Kästchen noch symbolisiert. Relativ geschwächte Zeit für Assyrien. Zum einen hatten wir zu dieser Zeit, dass ein Reich nördlich von Assyrien, nämlich Urartu, dass die Bewohner von Urartu mit ihren Verbündeten mehr und mehr Druck auf Assyrien legten und mehr Land aus den Bergregionen herunterkommt, mehr und mehr Land auch eroberten, so dass sie bis ungefähr 100 Meilen, also 160, 150 Kilometer nördlich von Ninive, all das Land wurde von diesen Bergstämmen Urartus übernommen. Auch hier also, Assyrien hat momentan nicht so viel Zeit, sich ihren normalen Kriegen gen Süden, ja, bis nach Ägypten nachzugehen. Sie haben mit einem nördlichen Feind zu kämpfen und viel von ihrer Aufmerksamkeit geht in diese Kriege. Sodass also zu dieser Zeit sowohl Syrien als auch Israel, Juda bis hin nach Ägypten relativ in Ruhe gelassen wurden. Außerdem, und wir werden da heute Abend noch drauf zu sprechen kommen, gab es zu dieser Zeit eine Sonnenfinsternis, gab es zu dieser Zeit zwei Hungersnöte, gab es zu dieser Zeit Rebellion, wo einzelne Regionen Assyriens sich auflehnten gegen die assyrische Krone. Also auch innerpolitisch und naturbedingt gab es so manche Probleme in dieser Zeit, so dass all diejenigen, die eigentlich unter diesem Joch Assyriens zu kämpfen hatten, zu dieser Zeit Jerobeams in Ruhe gelassen wurden. Syrien war immer noch geschwächt davon, dass Assyrien damals sie gehindert hatte, weiter Israel zu belasten. So, all die Feinde Israels waren also momentan mit ihren eigenen Schwächen, mit ihren eigenen Problemen hatten sie zu kämpfen. Und nun sicherlich, diese Schwächung Assyriens zu der Zeit Jonas ist vielleicht auch eine Erklärung, warum sie in Kapitel 3, wie wir heute Abend sehen, die Bewohner von Ninive so offen waren für Buße. Vielleicht sind sie einfach so überrumpelt worden von all diesen Problemen, dass sie zur Besinnung gekommen sind und sich deshalb zu Gott gewandt haben. Andererseits, wo in den Geschichtsbüchern lesen wir von einer monotheistischen, also dem Glauben an einen einzigen Gott, in Assyrien oder in Ninive? Anscheinend hat das vielleicht auch nicht lange angedauert, dieser monotheistische Glaube an den Herrn. Auch das könnte also vielleicht sein, dass gerade weil sie so viele Probleme haben, dass sie gesagt haben, gut, dieser Gott kann uns auch nicht sehr viel weiterhelfen. Und dass diese kurzfristige Buße dort in Ninive so kurzfristig war, dass sie bei all den Problemen sich wieder abgewandt haben und wieder in ihrem polytheistischen Glauben nach einem anderen Gott gefunden haben, der sie vielleicht besser bewahren kann vor diesen Plagen, diesen Problemen. Aber darauf werden wir heute Abend noch einmal zu sprechen kommen. Diese historischen Überblicke liefern uns jetzt auch vielleicht so manchen Grund, warum Jona ungehorsam gewesen ist. Grundlegend, und wir wollen später noch darauf zu sprechen kommen, grundlegend könnten wir jetzt vielleicht schon sagen, der Grund, warum Jona nicht dem Herrn befohlen hat, nach Ninive zu gehen, sondern sich aufgemacht auf den Weg nach Tarsis gemacht hat, dass er gesagt hat, wie kann Gott solch einer Nation wie Assyrien jemals gnädig sein? Dass er sich gesagt hat, die verdienen es gar nicht, dass ihnen Gottes Wahrheit gepredigt wird. Es war der Erzfeind. Andererseits, vielleicht einfach diese Freude, jetzt momentan unter Jerobeam sind wir so reichlich gesegnet, warum sollte ich dann zu unserem Erzfeind hingehen? Ja, wir wollen ganz bestimmt nicht, dass dieser Segen auch zu den Assyrern kommt. Also Stolz, Hass, Nationalismus, all das müssen Gründe gewesen sein, warum Jona nicht gehorchte. Aber darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber der Grund, warum ich das jetzt schon erwähne, ist dieses Bild, was wir jetzt von Jona anhand des biblischen Zeugnisses sehen, ist zweierlei. Zum einen, erstens das, was ich eben aus dem zweiten Könige schon zitiert hatte. Er war ein beliebter Prophet, der Israels Aufschwung aus der Krise vorhergesagt hat, während einer Zeit der Gnade Gottes. Und als beliebter Prophet wollte er ganz bestimmt sich jetzt nicht unbeliebt machen. Der ungehorsame Prophet, der sich weigert, Gottes Gericht über Assyrien zu verkündigen aus Angst, dass Gott ihnen Gnade zeigen würde. Nun ist interessant, dass beide diese Bilder, die wir von Jona malen, wir sehen, er ist ein Mann, der zu kämpfen hatte, der sich auseinandersetzen musste mit der Gnade Gottes. Wir erleben jetzt gerade hier in Israel Gottes Gnade und sollen die Assyrer jetzt auch diese Gnade erleben. Und eigentlich dieser Gedanke, eine Auseinandersetzung mit der Gnade Gottes, ist das, was alle vier Kapitel von Jona zusammenfasst. Bedenken wir einmal. Zuerst einmal, dieses Ringen Jonas mit der Gnade Gottes. Jona flieht vor dem Angesicht des Herrn. Er flieht, er geht nach Tarsis, und wir können jetzt vielleicht mal hier auch Jona aufschlagen, das Buch Jona. Er flieht nach Tarsis. Und warum? Den Grund dafür, den lesen wir nicht bis Kapitel 4. Wir müssen also eigentlich bis morgen früh warten, um den wahren Grund zu erfahren, warum Jona sich weigert, nach Ninive zu gehen. Ja, aber wir haben schon mal eine kleine Vorschau hier. In Kapitel 4, Vers 2 heißt es, und Jona betete zum Herrn und sprach, und das ist jetzt kurz nachdem Ninive Buße getan hatte und er gesehen hat, wie Gott hier tatsächlich Ninive Assyrien gnädig ist, da betet er und sagt zu ihm, ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Du bist ein Gott, dem das Unheil reut. Du bist ein Gott, der nachher doch wieder Gnade zeigt, anstelle, dass du dein gerechtes Gericht ausführst. Es ist ein Ringen mit der Gnade Gottes, was ihn dazu bewogen hat, nicht nach Ninive zu gehen. Aber auch im Kapitel 2, was wir heute zur Mittagszeit lesen werden. Jona hat im Bauch des Fisches keine andere Wahl, als sich genau von dieser Gnade abhängig zu machen. Genau diese Gnade, gegen die er sich aufgelehnt hat. Diese Gnade, die Israel zu seiner Zeit unter Jerobeam erlebte. Auf die ist er jetzt selbst angewiesen, als er mutterseelen allein, ohne jegliche Hoffnung, dort im Bauch des Fisches war. Zweite Kapitel, auch da geht es also wieder um die Gnade des Herrn. Dann kommen wir zum dritten Kapitel. Das dritte Kapitel, in dem die Umkehr, die Buße Ninives beschrieben wird. Beschrieben wird, wie jetzt tatsächlich doch der Prophet Jona hingeht und ihnen von Gott erzählt und ihnen das Unheil, die Zerstörung, die bevorsteht, ankündigt. Wie selbst der König von Ninive erkannte, würde Gott sein Übel reuen und ablassen von seinem grimmigen Zorn. Genau das tat Gott dann auch in seiner Gnade. Auch hier wieder, also im dritten Kapitel, eine Offenbarung der Gnade Gottes. Es reut Gott den Herrn und er sieht die Buße der Stadt. Und in seiner Gnade suchte sie nicht auf mit der Zerstörung, die innerhalb von 40 Tagen verheißen wurde. Auch hier wieder, also das Thema Gnade zentral. Und dann, wie wir morgen früh in der Predigt sehen werden, kommen wir zu Jona 4. Auch hier, Jona ringt noch weiter mit der Gnade des Herrn. Angewidert von der Gnade Gottes. Ja, er ist angewidert. Er kann sagen, wie kann Gott nur den Assyrern gnädig sein? Sag Jona sich jetzt, dann will ich lieber sterben als leben, wenn Gott so ein Gott ist. Und dann ist da dieser lebenshungrige Jona und Gott kommt zu ihm. Gott nährt sich ihm, Gott sorgt sich um ihn. Er nimmt sich seiner gnädig an, er lässt einen Rizinusstrauch über Jona wachsen. Jona freut sich, Jona will wieder leben. Das Leben kann weitergehen. Er sitzt dort im Schatten. Und was kommt dann?
ein Wurm. Durch einen Wurm geht der Strauch wieder ein, sodass Jona erneut der Sonne ausgesetzt ist. Und wieder will er sterben.
Wieder ist er zornig auf Gott und kann sich nur, sagt sich, wie kann Gott nur diesen Strauch, der mir hier Sonne gibt, wie kann er nur diese Gnade eingehen lassen? Und es ist genau dieser Zorn, der ihm jetzt zum Tadel wird. Denn Gott stellt ihm diese Frage, wie kann Jona auf Gott zornig sein, weil er sein gnädiges Handeln von ihm abzieht und gleichzeitig darüber zornig sein, dass Gott den Assyrern Gnade zeigt. Für sich selbst will er die Gnade Gottes. Er will, dass dieser Rizinusstrauch am Leben bleibt und ihm Schatten gibt, obwohl er den absolut nicht verdient hat in seinem lausigen Verhalten. Aber diese selbe Gnade, auf die er besteht und sagt, ich habe ein Anrecht darauf, die gönnt er den Assyrern nicht. Und so sehen wir hier, dass in den letzten Versen des Buches, Kapitel 4, Vers 10 und 11, dass dort wirklich eigentlich das, worum es geht in diesem Buch, auf einen Punkt gebracht wird. Wenn Gott, der Herr, zu Jona spricht und sagt, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch gar nicht bemüht hast und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer anderen Nacht zugrunde gegangen ist. Du hast Mitleid mit diesem Rizinusbaum. Aber jetzt Vers 11. Und ich, Gott, sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können? Dazu so viel Vieh? Genau diese Frage also. Wer bist du, Jona, dass du mir sagst, wem ich Gnade zeigen und wem ich keine Gnade zeige? Wir sehen also, wenn wir alle vier Kapitel zusammen nehmen, es geht in diesem Buch Jona um ein Ringen, eine Auseinandersetzung mit der Gnade Gottes. Und das ist genau das, was wir dieses Wochenende tun werden. Uns allen, die wir Jesus Christus als unseren Heiland bekennen, ist die Gnade Gottes erschienen. Was für ein passendes Buch für uns, dass auch wir uns einmal auseinandersetzen mit der Gnade Gottes und sehen, was hat denn diese Gnade in meinem Leben bewirkt? Wie gehe ich mit dieser Gnade um? Bin ich bereit, diese Gnade meinem Nachbarn zu gönnen? Womöglich meinem muslimischen Nachbarn? Eine hochaktuelle Diskussion, die wir hier in dem Buch Jona entdecken. So viel also einmal von der biblischen Theologie, so würde ich es nennen. Was ist eigentlich das Thema des Buches, die biblische Theologie dieses Buches, die wir jetzt gesehen haben in jedem der vier Kapitel? Es geht hier um eine Auseinandersetzung mit der Gnade Gottes. Und dabei ist es sehr interessant, dass Jona eigentlich sehr gut zu seinen Freunden passt. Wenn ich hier Freunde sage, dann rede ich von den 12 kleinen Propheten. Ja, wir haben ja diese großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, und dann haben wir nochmal 12 kleinere Propheten. Und Jona ist, wie gesagt, einer dieser 12, und es ist interessant, wie gut er zu diesen anderen 12 kleinen Propheten passt. Denn auch diese kleineren Propheten beschäftigen sich genau mit dieser Frage der Gnade Gottes. Zum einen wird im Buch Jona und in dem Buch Hosea uns deutlich, Gott wendet sich in seiner Gnade auch anderen Völkern zu. Dass er also hier Ninive oder sogar den ausländischen Schiffsleuten, die ihn nach Tarsis mitnehmen sollen, dass er ihnen Gnade zeigt, das ist eine Botschaft, die ganz Israel verkündigt wird. Gott wird auch anderen Nationen seine Gnade zeigen. Die Verheißung, dass Gott sich von seinem Zorn abwendet und mit Israel gnädig sein wird. Auch diese Botschaft finden wir durch die ganzen Propheten, kleinen Propheten hindurch. Auch die Tageslosung, die wir heute gelesen haben, dass der Tag kommen wird, an dem Gott Israel, Juda seine Sünden erlassen wird und abdenken wird. Ein wunderbarer Text, den Bruder Nesvogel eben gelesen hat, auch der passt zu dieser Botschaft der kleinen Propheten. Gott wird, egal was, der Tag wird kommen, wo Gott Israel seine Gnade zeigen wird. Darüber hinaus zeigen die kleinen Propheten, aber genauso wie auch die großen Propheten eigentlich auf,
was notwendig ist, um diese Gnade zu erleben. Sie zeigen die Notwendigkeit der Buße, der Umkehr auf. Da haben wir im Buch Maleachi, was wir in den Bibeltagen das letzte Mal jetzt im Frühjahr gesehen haben, wo diese Buße, diese Umkehr Israel vor Augen geführt wurde. Oder das Buch Habakuk, wo der Glaube als Notwendigkeit aufgezeigt wird, um wirklich aus dieser Gnade, dieser Gerechtigkeit Gottes herauszuleben. Es wird aber auch in den kleineren Propheten deutlich, dass diese Umkehr, dass dieser Glaube, dass dieser Gehorsam gar nicht möglich ist bei dem Volk Israel, dass sie gar nicht in der Lage sind, den Messias zu empfangen, es sei denn, dass Gott ihnen gnädig ist. Es muss also Gottes Gnade, es ist allein schon ein Werk der Gnade Gottes, dass sie überhaupt sich öffnen für Gott, dass sie bereit sind, Buße zu tun und gehorsam zu sein. Es muss, wie wir nachher sehen werden, eine Beschneidung des Herzens kommen. Es muss ihnen ein neues Herz geschenkt werden. Und auch das kündigen diese kleinen Propheten schon an. In seiner Gnade wird der Herr dann auch in dieser Zeit der Gnade den Thron Davids wieder aufstellen und Zion wieder aufbauen. Davon lesen wir in den Propheten Amos, Obadja und Nahum. So sehen wir also, dass eigentlich hier Jona sehr gut zu seinen anderen 11 Freunden passt. In dieser Botschaft der Gnade Gottes. Was wir jetzt eigentlich gemacht haben, ist, dass wir sämtliche Einleitungsfragen beantwortet haben. Wenn wir ein Buch angehen und sagen, wir wollen das in rechter Weise interpretieren und auslegen für uns, dann müssen wir uns diese Fragen, die wir jetzt in den letzten 45 Minuten gestellt haben, beantworten. Wir haben jetzt den historischen Kontext dieses Buches behandelt. Wir haben einen geografischen Kontext. Wo ist was? Bekommen. Wir haben einen biblisch-theologischen Kontext. Was ist eigentlich die Botschaft des Buches? Was ist der eine Gedanke, der alle 4 Kapitel zusammenhält? Diese Auseinandersetzung mit der Gnade Gottes. Wir können auch nochmal auf den heilsgeschichtlichen Kontext zu sprechen kommen. Das haben wir aber jetzt auf die zweite Hälfte des Morgenvortrags vertagt. Darauf kommen wir also gleich noch zu sprechen. Dann haben wir eben den kanonischen Kontext. Wo in dem Kanon der Bibel ist dieses Buch anzusiedeln? Auch die Frage haben wir beantwortet. Aber es gibt noch so einige andere Fragen, die wir noch ganz kurz, um wirklich eine richtige, gute Einleitung, Einführung in dieses Buch zu geben, beantworten müssen. Das ist zum einen die Frage der Einheit. Sind alle 4 Kapitel von einem und demselben Autoren geschrieben? Die Kritiker meinen, ja, Kapitel 2, dieses Gedicht, dieses Gebet, des Propheten passt da gar nicht rein. Aber ich glaube, wir müssen da nicht viel drüber reden. Wir haben eben schon gesehen, jedes einzelne Kapitel ringt mit der Frage nach der Gnade Gottes und da passt dieses Gebet in Kapitel 2, dieses Gedicht perfekt rein. Es ist ein einheitliches Buch. Es passt alles nahtlos zusammen. Frage ist dann auch, wer hat denn dann überhaupt dieses Buch geschrieben und wann hat er das Buch geschrieben? Hat Jona es selbst geschrieben? Und hier trennen sich die Geister. So mancher sagt, dieses Buch hat so wenig historische Hinweise, als ob hier jemand das die Geschichte Jonas geschrieben hat, eigentlich aus seinem Kontext genommen hat und nachher wiedererzählt hat, aus irgendeiner Polemik heraus, um irgendwas dem Volk Israel oder Juda zu verkündigen. Nun, Bruder Netzvogel wird da später nochmal drauf eingehen. Tatsache ist, dass wir hier eine so genaue Aufschrift haben seines Gebets. Es ist so vieles, was ganz nur kurz und präzise erwähnt wird. Aber jetzt, wo es eigentlich zu den Worten, die Jona dort im Bauch des Fisches gebetet hat, kommt, gibt der Verfasser sich unendlich viel Zeit. Er 11 Verse lang schreibt er auf, was ganz genau Jona dort gebetet hat. Er sagt nicht nur, Jona betete und der Fisch spuckt ihn aus. Und woher wusste dieser Verfasser, dieser Autor, jetzt diese Worte? Und daher liegt es nahe, dass es Jona selbst war, der am Ende seines Lebens, am Ende seiner Zeit diese Geschichte aufgeschrieben hat und deshalb auch dieses Buch seinen Namen trägt.
Aber wir haben dann noch einen anderen Angriff auf das Buch Jona von den Kritikern. Die Kritiker sagen, dieses Buch beinhaltet diese Geschichte von einem Fisch. Ein Fisch, nicht Wal, sondern ein Fisch. Ich habe hier ein kleines Bild mitgebracht, was ich vor einigen Wochen in einem großen Dom einer Basilika in Österreich gesehen habe, dem Stift von Gurk. Und da gab es einen Fastenteppich und auf diesem Fastenteppich war auch die Geschichte von Jona abgebildet. Und wie wir sehen hier, vielleicht müsste jemand nochmal näher kommen, das wirklich zu sehen, aber es ist nichts anderes als eine Bergforelle hier, die gemalt wurde als der Fisch, der den Jonas aufgefressen hatte. Nun, ich glaube, es war auch keine Bergforelle, ja? Also, es war ein Fisch, ja? Aber kann das sein, dass jemand 3 Tage lang in einem Fisch überlebt? Und da sagen sich gerade die Kritiker jetzt, das ist unmöglich. Und von daher ist hier nichts Historisches an dieser Geschichte. Und eigentlich sollten wir es auch nicht historisch auslegen, sondern wir sollen irgendwie was Bildliches darin sehen. Ja, eben die typische, der typisch kritische Ansatz, alles was übernatürlich ist, muss gestrichen werden. Und dann müssen wir irgendwie sehen, wie wir anders zurechtkommen mit dem Wort Gottes. Und dann wird es allegorisch ausgelegt. Ja, in dem Buch Jona zum Beispiel, eine interessante allegorische Auslegung wäre, Jona flieht nach Tarsis, was widerspiegelt, wie Israel sich weigert, seine Mission, gottgegebene Mission, auszuüben. Sie wenden sich von Gott ab und sie versuchen auf der politischen Weltbühne mitzuspielen, und dieses auf der politischen Weltbühne mitzuspielen ist widergespiegelt darin, wie Jona nach Tarsis geht, ja, auf diesem großen Mittelmeer herumgurkt, genauso wie Israel eigentlich sich rumtreibt, politisch und historisch, wo sie gar nicht sich rumtreiben sollten. Und dann kommt der große Fisch, die babylonische Gefangenschaft. Frisst sie auf und 70 Jahre lang sind sie dort in dem Bauch des Fisches Babylon, bis der Fisch sie ausspeit, sie wieder zurückkehren in ihre Heimat und dort jetzt ganz neu ihrer Mission nachkommen, ihren palästinensischen Nachbarn zu predigen und sie zu missionieren. Ja? Das wäre also eine allegorische Auslegung dieses Buches. Nun, eigentlich liegt diese Auslegung gar nicht so weit weg von dem, was vielleicht Jona vermitteln wollte in diesem Buch, wie wir dann gleich noch sehen werden. Aber dass der Fisch für die babylonische Gefangenschaft steht, gut. Vielleicht einige Gründe, ja? Argumente für die historische Auslegung. Zum einen, ja, der Fisch ist nicht das einzige Wunder im Buch Jona. Hier passiert viel, ziemlich viel Übernatürliches, ja? Zum einen der Sturm, der brauste und der dann ganz plötzlich in dem Moment, wo Jona aus dem Fisch, aus dem Schiff geworfen wurde, aufhört. Ein Wunder Gottes. Dann haben wir das Los. Ja, das Los, was geworfen wird hier in Kapitel 1, was dann ausgerechnet auf Jona landet. Auch das ist ein Wunder Gottes. Plötzliche Ruhe des Meeres. Der große Fisch, der erscheint genau zum richtigen Moment. In dem Moment, wo Jona ihn brauchte. Dann die Erhaltung Jonas im Fisch. Dann, dass er ausgespien wird und wohlbehalten von dem Fisch zurückgebracht wurde an den Strand. Ich meine, wenn er dort einfach von dem Fisch wieder ausgespien wurde, wo er, der Fisch ihn aufgenommen hatte, dann wäre er ertrunken. Er hätte niemals nach Hause schwimmen können. Ja, es war der Fisch, der ihn zurück ans Land gebracht hat. Teil des Wunders. Dann, wie gesagt, dieser Rizinusbaum, der über ihm wächst, den er nicht gezüchtet hat, den er nicht heranwachsen sehen hat, sondern dieser Rizinusbaum, der einfach da war. Dann dieser Rizinusbaum, der einfach wieder weg ist, weil der Wurm ihn gefressen hat. Dann dieser Ostwind, der kommt und diesen Baum verdorren lässt und dann wieder Jona hier in der prallen Sonne sitzen lässt. Dann diese Buße Ninives. Ein Buch gefüllt von Wundern. Ja? Und sicherlich können wir nicht jedes dieser Wunder wegerklären. Dann bleibt nicht mehr sehr viel übrig von dem Buch. Und gut, das haben die historisch-kritischen Gelehrten so an sich, dass sie alles verlieren und nichts mehr übrig ist nachher.
Und somit auch das Wort Gottes belanglos und bedeutungslos ist. Aber nein, es ist Gottes Wort, inspiriert von ihm und von daher hat es eine Botschaft für uns.
Und diese Botschaft ist nicht etwas Symbolisches, Allegorisches. Ja, denn denken wir, wie sieht es aus? Wir haben zum Beispiel bei dem Propheten Nathan, der zu David kommt, nach seiner Unzucht, und der zu ihm spricht in einem Bild, in einer Allegorie, in einer Parabel. Ja, er kommt zu ihm und er erzählt ihm diese Geschichte von einem reichen Mann oder einem König, der einem seiner Knechte sein liebes Lamm wegnimmt, um einen Gast damit zu beherbergen oder zu versorgen. Und dann am Ende des Buches, an Ende dieser Parabel, sagt Nathan direkt zu David und sagt, du bist der Mann. Und vielleicht können wir einfach von dieser Parabel so einige Regeln ableiten, die uns zeigen, wie eigentlich solche Allegorien, solche Parabeln funktionieren. Zum Ersten, die Parabeln enthalten oftmals eine Interpretation und Anwendung. Ja, es war hier deutlich, Nathan hat sehr deutlich gemacht, warum er diese Geschichte erzählt hat. Nun, Jona erzählt uns nicht, warum er diese Geschichte erzählt hat, weil sie historisch, nicht allegorisch ausgelegt werden soll. Zum Zweiten, die Parabeln werden auf bestimmte Zustände oder Umstände angewandt und machen eine bestimmte Aussage. Aber das Buch Jona verleiht zu mehreren unterschiedlichen Aussagen. Es berührt mehrere Punkte, spricht mehrere Punkte an. In den Parabeln werden die einzelnen Personen nicht als historische Personen dargestellt. Ja, hier wird uns nicht, bei Nathan wird uns nicht gesagt, wie der Knecht hieß, wie das Lamm hieß oder wie der König hieß. Hier haben wir jedoch historische Personen. Jona, derselbe Jona, den wir im 2. Könige 14 lesen. Dieser Prophet, der zu der Zeit Jerobeams dem 2. wirkte. Wir sehen also, all das, was man von einer Parabel, einer Allegorie erwarten würde, ist hier nicht gegeben. Aber dann haben wir noch einen dritten, sehr entscheidenden Punkt, auf den auch Dr. Nessvogel zu sprechen kommen wird. Und das ist, dass Jesus selbst an der Geschichtlichkeit dieses Buches, dieser Person, dieser Begebenheit, dass Jona in dem Bauch eines Fisches landete, festhielt. Nämlich als Jesus sagte, dass dieses Zeichen auch ein Zeichen für seine Auferstehung sei. Jesus und das Zeichen des Propheten Jonas. Wir sehen also hier eigentlich drei Argumente, die klar und deutlich dafür sprechen, dass wir dieses Buch historisch auslegen müssen und sollen. Und genau das ist es, was wir in diesen verbleibenden 3,5 Vorträgen tun werden. Dass wir klar zeigen, Jona war eine historische Person und wir müssen uns mit dieser Geschichte, die Gott uns aufbewahrt hat, weil Jona es aufgeschrieben hat für uns, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Was wollen wir jetzt tun? Wir machen aber ganz kurz eine Pause. Und nach ungefähr einer 5-minütigen Pause gehen wir dann ran an das erste Kapitel, nachdem wir jetzt die Einleitung gesehen haben, und setzen uns damit auseinander, was dieses Buch für uns heute bedeutet.